7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu unserem Wochenausblick 7 Tage Märkte, dieses Mal mit dem Blick auf die Kalenderwoche 21. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen dieses Mal auf 2 US-amerikanische Großbanken, auf einen chinesischen Handybauer und auf die Oldenburgische Landesbank. Beginnen werden wir die Wochenvorschau aber hier in Frankfurt, wo sich für die nächste Woche hoher Besuch angekündigt hat. In der kommenden Woche treffen sich hochrangige, namhafte Politiker und Laudatoren, um einer Frau die Ehre zu erweisen, die die Ehrendoktorwürde der Frankfurt School erhalten soll. Hier bei uns, Janet Yellen wird vorbeikommen, amtierende Finanzministerin der USA und vielen sicherlich noch bekannt als frühere Chefin der dortigen Notenbank Fed. Wer ist diese Frau eigentlich? Damit wollen wir uns heute mal ein bisschen befassen. Bei mir ist Stefan Lorz, Ressortleiter Wirtschaftspolitik. Hallo Stefan.
Ja, hallo.
Stefan, am kommenden Dienstag wird Janet Yellen, wie gesagt, hier am Main erwartet. Sie soll die Ehrendoktorwürde der Frankfurt School of Finance entgegennehmen. Vielleicht mal zunächst, wofür genau wird sie denn ausgezeichnet?
Ja, also offiziell in der Einladung steht, dass sie wegen ihrer Forschung zu Arbeitsmärkten, Geldpolitik und makroökonomischer Stabilität gefeiert wird und weil sie auch Debatten in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik bereichert habe. Das, glaube ich, ist aber nicht der einzige Punkt. Sie ist als Person natürlich viel, viel wichtiger. Und was aber unbenommen ist, ist ihre ökonomische Scharfsinnigkeit. Also die Texte, die sie schreibt, ihr ganz Leben lang bisher, sind unheimlich scharfsinnig. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass sie einen guten Sparringspartner in der Familie hat, nämlich ihr Ehemann, dessen Wirtschaftsnobelpreisträger Akerlof, mit dem sie sicherlich auch am Frühstückstisch einige Sachen schon besprochen hat.
Ich wollte gerade sagen, das sind so Gespräche, da würde man wahrscheinlich gern mal Mäuschen spielen. Jetzt ist ja Janet Yellen in der Öffentlichkeit auch, glaube ich, weniger wegen ihrer ökonomischen Forschung, verdienstvoll wie sie auch sein mag, bekannt, sondern mehr als Inhaberin von wichtigen politischen Ämtern. Sie wurde auch in der Vergangenheit schon mehrfach als die mächtigste Frau der Weltwirtschaft bezeichnet. Würdest du sagen, zu Recht?
Ob mächtigste Frau, weiß ich nicht. Ich habe mir auch der Frau Merkel, Bundeskanzlerin, Ex-Bundeskanzlerin, auch angedichtet, angesagt. Aber sie ist auf jeden Fall sehr mächtig. Sie ist sehr, sehr einflussreich in ihrem Denken. Sie hatte auch schon viel erlebt an vielen führenden Positionen. Ob sie Fed-Chefin war, der sie ist, vorher war sie Stellvertreterin. Jetzt ist sie US-Finanzministerin, wurde quasi reaktiviert von Joe Biden. Sie hat die Finanzkrise, die Covid-Pandemie mehr oder weniger geldpolitisch und jetzt auch finanzpolitisch bewältigt, hat Präsidenten Bill Clinton, wo sie Chefökonomin war, kennengelernt, mit ihm gearbeitet, der auch Zeichen gesetzt hat, war unter Obama Chefin der Notenbank und ist jetzt unter Joe Biden Finanzministerin und hat jetzt auch viel am Bein, was sie da bewerkstelligen muss. Sowohl die hohen Zinsen aus ihrer Sicht, wahrscheinlich ganz andere Warte als vorher, aber auch China, Klimawende und vieles andere mehr.
Also eine volle Agenda. Diese politische Person, die bekommt man ja immer mal so mit in den Nachrichten. Was weiß man denn über Janet Yellen als Mensch und wie gibt sie sich auch? Du hast sie ja auch schon auf der Bühne zumindest mal persönlich erlebt.
Ich habe sie mal erlebt und ich persönlich war ziemlich beeindruckt von der Frau. Ihr wird auch gesagt, kleine Lady mit großem IQ, wurde ihr zugeschrieben. Und das ist auch so. Sie ist sehr bescheiden, sehr nett, tritt sehr nett auf. Natürlich auch sehr bestimmt. Und es gibt auch die Äußerung von Barack Obama, der gesagt, auf nette Art macht sie alle, die dabei sind, für ein gemeinsames Ziel einnehmbar oder nehmen dann ein gemeinsames Ziel ein. Und sie macht alle besser. Und das Gefühl hatte ich da auch. Also sie ist unheimlich nett, aber unheimlich scharfsinnig, sobald sie das Wort ergreift.
Was bleibt dir denn, du beobachtest ja nun auch die Märkte schon eine ganze Weile, von ihr in Erinnerung, gerade aus dieser Zeit bei der Fed? Du hast ja schon gesagt, das war durchaus eine Phase, die war von großen finanzpolitischen Herausforderungen ja auch geprägt.
Ja, sie hat natürlich nach der großen lockeren Geldpolitik die Zügel erstmal wieder anziehen müssen, als sie Fed-Chefin geworden ist. Donald Trump hat das natürlich nicht gern gesehen, weil er natürlich stark in die Verschuldung gegangen ist und hat sie mehr oder weniger dann kalt gestellt und ersetzt durch Jerome Powell, jetzt den amtierenden Fed-Chef. In einer Ökonomenumfrage in der Fed oder über die Fed in den USA hat sie gesagt, dass 60% der Ökonomen in den USA der Yellen die Note 1 gegeben haben nach ihrem Abgang und 30% die Note 2. Da bleibt dann immer viel übrig. Das sagt schon viel.
Ja, so viel Einigkeit ist selten. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, sie hat ja jetzt auf einmal eigentlich eine ganz andere Perspektive, als sie sie damals hatte. Was sind denn jetzt gerade so die Schwerpunkte, die sie in ihrer Arbeit als Finanzministerin setzt?
Ja, als FED-Chefin hat sie natürlich den Staat angehalten, möglichst wenig Geld auszugeben, möglichst wenig in die Verschuldung. Jetzt gehen sie natürlich voll in die Verschuldung rein. Joe Biden hat den Kurs ja vorgegeben, den sie mehr oder weniger exekutieren muss. Da sie natürlich sehr viel Vorschusslorbeer bekommen hat, auch mit ihrem neuen Amt, glaube ich schon, dass die Frau Yellen dadurch auch als Finanzministerin etwas anders umgeht und auch zur rechten Zeit am rechten Ort zügelt. Und das Problem wird für sie sein, das Umschaltspiel war für sie wahrscheinlich schwierig, jetzt gewissermaßen zu sehen, oh, die hohen Zinsen stören mich als Finanzministerin, weil der Schuldendienst dann teurer wird. So wird sie schon alles draufsetzen, dass es weniger wird. Aber sie hat natürlich auch andere Fokuspunkte momentan. Das ist die Klimakrise, was sie persönlich sehr persönlich auch nimmt, glaube ich. So zumindest liest man darüber. Und das andere ist natürlich China, da ist sie selber sehr aktiv gewesen mit Reisediplomatie, um da vielleicht das Schlimmste zu verhindern. Mit der nun erfolgten neuen Zollregime von Joe Biden ist es vielleicht noch schwieriger geworden, das ganze Spiel.
Jetzt bleibt zum Abschluss die große Frage, wie würdest du es einschätzen? Schmückt sich künftig Janet Yellen mit der Ehrendoktorwürde der Frankfurt School oder kann man eher sagen, die Frankfurt School schmückt sich mit einer Janet Yellen?
Aber ich denke, sowohl die Frankfurt School als auch Frankfurt schmückt sich mit Janet Yellen, wenn sie hier ankommt. Und ich hoffe, dass der Termin auch stehen bleibt, nicht dass aktuelle Gründe sie zwingen, die nicht wahrnehmen zu können. Weil in der Tat die US-Finanzministerin hier in Frankfurt und auch in der Frankfurt School und das, was sie zu sagen hat, ist, glaube ich, für alle wichtig und alle sollten gut zuhören.
Also eine faszinierende Persönlichkeit. Wir erwarten Sie am kommenden Dienstag und drücken alle die Daumen, dass sie auch kommt. Vielen Dank erstmal schon mal für die Einschätzung und den Blick auf diese Persönlichkeit. Das war Stefan Lorz, unser Ressortleiter Wirtschaftspolitik bei der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Jo, danke. Ciao.
Außerdem stehen natürlich auch noch einige Themen aus Unternehmen und Banken in den kommenden Tagen an und die hat sich mein Kollege Franz Kongbui angeschaut. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, in der nächsten Woche stehen die Hauptversammlungen von zwei US-Großbanken an, mit JP Morgan und Morgan Stanley. Allerdings muss man sagen, die Ausgangslage ist bei beiden ziemlich unterschiedlich.
Das stimmt. Das liegt auch daran, dass sehr unterschiedliche Themen im jeweiligen Fokus stehen. Und auch, ja, wie du sagst, die Ausgangsposition der jeweiligen CEOs könnte verschiedener kaum sein. Bei Morgan Stanley geht Ted Pick am Donnerstag in sein erstes virtuelles Aktionärstreffen als Vorstandsvorsitzender. Und JP Morgan-Chef Jamie Dimon hingegen, der lenkt den Branchenprimus bereits seit 2005.
Jetzt hast du schon gesagt, die beiden werden auch inhaltlich ganz unterschiedliche Themen auf den Tisch bekommen. Worum wird es denn voraussichtlich gehen?
Na gut, der erfahrene Dimon muss sich wohl vor allem Fragen zu seiner Nachfolge stellen. Und ansonsten kann er auf die Stabilität seines diversifizierten Geldhauses verweisen. Pick hingegen muss seinen Aktionären richtiggehend Zukunftssorgen nehmen, denn das Wealth Management ist in Stocken geraten. Das war der Wachstumsmotor, der Morgan Stanley unter Picks Vorgänger James Gorman aus der Finanzkrise und zum Aktionärsliebling getrieben hatte. Und in diesem Segment waren die Neumittel im ersten Quartal per Saldo 13% langsamer gewachsen als im Vorjahreszeitraum. Das bedeutet bereits den dritten Rückgang in Folge.
Das ist ja schon eine deutliche Entwicklung. Wie kommt es denn zu diesem Rückgang?
Na, zum einen ist der Wettbewerbsdruck auf Morgan Stanley gewachsen. Immerhin haben auch Rivalen wie Goldman Sachs die stabilen Erträge aus der Vermögensverwaltung für gut betuchte Kunden als Möglichkeit erkannt, sich unabhängiger vom volatilen Investmentbanking zu machen. Und dann kommt noch hinzu, dass mehrere US-Regulatoren das Kunden-Onboarding von Morgan Stanley ins Visier genommen haben. Da steht unter anderem der Vorwurf mangelnder Geldwäscheprävention im Raum. Gleichwohl will Pick weiterhin an der Wealth-Management-Strategie seines Hauses festhalten.
Wenn man sich mal anschaut, wie die CEOs sich in den vergangenen Wochen geäußert haben, dann waren da ja auch durchaus bei der Tonalität gewisse Unterschiede zu erkennen, oder?
Ja, so ist es. Der JP Morgan-Chef Dimon, der hatte eher düstere Warnungen zur Inflation und zur Zinsentwicklung verbreitet. Pick hingegen hat sich optimistisch gezeigt und statt dem Wealth Management eine starke Pipeline im Investmentbanking hervorgehoben, um eben die Aktionärssorgen zu beschwichtigen. Man darf also gespannt sein, wie Diktion und Tonalität bei den jeweiligen HVs ausfallen werden. Das Aktionärstreffen von Morgan Stanley ist wie gesagt am Donnerstag und die Anteilseigner von JP Morgan, die kommen bereits am Dienstag zusammen.
So, wir werden mal ein bisschen regionaler und bewegen uns von den US-Großbanken zur Oldenburgischen Landesbank. Die OLB legt am Mittwoch die Zahlen zum ersten Quartal vor. Und unser Korrespondent für Norddeutschland, Carsten Stevens, der erwartet jetzt im Zahlenwerk zwar keine großen Überraschungen, es gibt aber dennoch ein paar spannende Entwicklungen bei der OLB.
Naja, denn bei der OLB ändert sich gerade so einiges. Die Übernahme der Degussa Bank wurde zwar schon im September 2022 angekündigt, aber erst jetzt, also im April, wurde die aufsichtsbehördliche Freigabe verkündet. Und jetzt bereitet sich das Institut auf die technische und rechtliche Migration per Ende August sowie die Verschmelzung des Frankfurter Instituts rückwirkend zum 1. Januar 2024 vor.
Was bedeutet diese Verschmelzung denn mit Blick auf die Zahlen?
Ja, laut dem Ende März veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2023 sieht die Prognose einen leichten Anstieg der Eigenkapitalrendite nach Steuern vor, sowie auch eine stabil bleibende Cost-Income-Ratio im laufenden Turnus. Die OLB, die zählt sich ja ohnehin zu den profitabelsten und effizientesten Banken in Europa. 2023 wurde eine Eigenkapitalrendite von 15,2% erreicht, und zwar einschließlich der knapp 25 Millionen Euro, die auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration der Degussa Bank entfallen. Und den Angaben zufolge liegt die Aufwandsquote bei 40,8%. Das Rekordergebnis 2023 sei die Messlatte für das laufende Geschäftsjahr. Das hatte Vorstandschef Stefan Barth verlauten lassen.
Das ist also mit Sicherheit die größte Veränderung. Jetzt hast du ja aber gesagt, es gibt gerade mehrere Themen und Auswirkungen. Was gibt's denn noch?
Ja, im Zuge der Degussa Bank-Übernahme wird die OLB mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro künftig zu den mehr als 20 deutschen Finanzinstituten gehören, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden. Zudem ist inzwischen bekannt geworden, dass die OLB infolge der Übernahme einen Sondergewinn vor Restrukturierungsmaßnahmen von etwa 70 Millionen Euro erwartet. Dabei handelt es sich um einen Einmaleffekt nach IFRS-Bilanzregeln, der aus einer Neubewertung der übernommenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum aktuellen Marktwert resultiert. Und nicht zuletzt gilt die OLB weiterhin als Kandidat für einen Börsengang.
Wir sind ja international unterwegs, deswegen schauen wir jetzt mal noch ins ferne China. Da legt ein Smartphone-Bauer das Ergebnis fürs erste Quartal vor, an dessen Aussprache ich regelmäßig scheitere. Ich glaube, man sagt Xiaomi. Und die hatten ja zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil sie neben Handys auch das Elektroautogeschäft ins Visier genommen haben.
Genau. Ich nenne sie jetzt auch mal Xiaomi. Mit diesem überraschend erfolgreichen Einstieg in dieses neue Segment wurden die Anleger durchaus erfreut. Dennoch muss das Unternehmen jetzt den Anlegern zeigen, dass auch das Kerngeschäft mit dem Bau von Smartphones besser auf Touren kommt.
Der chinesische Smartphone-Markt hat doch zuletzt eigentlich ganz gute Erholungstendenzen gezeigt.
Das stimmt, aber er ist auch von extremer Wettbewerbsintensität geprägt. Insbesondere im Premium-Segment macht sich das Wiederaufstehen des für lange Zeit von US-Chip-Restriktionen stark beeinträchtigten ehemaligen Marktführers Huawei bemerkbar. Und für Xiaomi wird es schwieriger, mit der neuen Premium-Modellreihe Mi 14 zu punkten und zur Margenstärkung des Handygeschäfts beizutragen. Zwar rangiert Xiaomi dank besonders starker Asienpräsenz global auf Platz 3 hinter Samsung und Apple, aber in China selbst liegt das Unternehmen mit etwa 13% Marktanteil nur auf Rang 5.
Schauen wir mal noch auf einige weitere Termine, die in den nächsten Tagen anstehen. Am Montag ist in Deutschland ein Feiertag, es ist Pfingsten, und es ist am Montag ein Börsenfeiertag in Dänemark, Norwegen und der Schweiz. Am Dienstag startet in Seattle die Microsoft-Entwickler-Konferenz Build, die wird bis Donnerstag dauern. Und Südkorea und Großbritannien richten in Seoul einen Gipfel zu künstlicher Intelligenz aus. Außerdem wird am Dienstag ein Zinsentscheid der Nationalbank in Ungarn erwartet. Der Mittwoch ist ein Börsenfeiertag in Singapur. Dort wird das Vesak-Fest gefeiert, der höchste buddhistische Feiertag. Die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 30. April und 1. Mai. Und in Leipzig beginnt am Mittwoch der Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema Greening Transport, Keeping Focus in Times of Crisis. Der Gipfel läuft bis zum Freitag. Donnerstag wird dann hier in Deutschland das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes gefeiert. Und die G7-Finanzminister kommen von Donnerstag bis Samstag im italienischen Stresa zusammen. Am Freitag veröffentlicht das Bundesfinanzministerium den Monatsbericht März mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. Die EU-Minister für Wettbewerb treffen sich in Brüssel Und der Freitag ist ein verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt. Der läuft Freitag nur bis 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Aus dem Hause Börsenzeitung gibt es am Samstag, den 18. Mai, eine Sonderbeilage zur Sparkassenfinanzgruppe. In der Sonnabendausgabe natürlich immer auch die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Und wenn Sie sich für Personalien, Porträts, Sesselwechsel interessieren, dann kann ich Ihnen die tägliche Personenseite der Börsenzeitung ans Herz legen. In unserem ESG und Sustainable Finance Podcast Nachhaltiges Investieren, da habe ich dieses Mal mit Frank Thelen gesprochen. Er hat einen Cleantech-Fonds aufgelegt und wir haben mal darüber gesprochen, welche Hoffnungsträger er auf der Technologieseite sieht und warum er kein Fan von ESG-Siegeln ist. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Die Links zum Podcast und zu allen weiteren wichtigen Themen stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. So, das wird der Fahrplan für die kommende 21. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Am Montag ist Pfingsten, das heißt, die meisten von Ihnen haben hoffentlich ein langes Wochenende. Ich wünsche Ihnen gute Erholung, hoffentlich auch ab und zu ein bisschen Sonne. Und wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder mit dabei sind. Dann hören wir uns hier wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Alles Gute. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.